Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Geschwister, ihr seid ja seit einiger Zeit mit einer Predigtreihe durch das Alte Testament unterwegs. Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch aufgefallen, dass es dabei so etwas wie einen Hauptfaden gibt, der dem Hauptthema des Alten Testaments nachspürt, und das ist das Thema von der Herrschaft Gottes. Herrschaft Gottes, die er durch Gericht und Gnade hindurch aufrichtet, und mittlerweile seid ihr bei den Samuel-Büchern angelangt. Das letzte Mal war David und Goliath dran, ne? 1. Samuel 17 und 18. Das Hauptthema der Samuel-Bücher wird ziemlich am Anfang in 1. Samuel Kapitel 2 genannt, die Verse 9 und 10. Da betet eine Frau namens Hannah, nachdem Gott sie hat schwanger werden lassen und sie dann ihren Sohn Samuel zum Heiligtum gebracht hat. Da betet sie zu Gott: Der Herr leitet und schützt alle, die ihm vertrauen, aber seine Feinde enden in Finsternis, denn kein Mensch erreicht etwas durch eigene Kraft. Alle, die mit dem Herrn streiten, gehen zugrunde. Er lässt im Himmel seinen Donner gegen sie grollen. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Er hat seinen König erwählt und gesalbt. Darum gibt er ihm große Kraft. Also hier ist von Gott als dem höchsten König der Welt die Rede. Er lässt diejenigen, die sich gegen ihn auflehnen, sein Gericht spüren. Diejenigen, die sich auf ihn verlassen, erfahren seine gnädige Herrschaft. Und er hat sich dabei entschlossen, einen menschlichen König über sein Volk und die ganze Welt einzusetzen. Dieser König ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich der Herrschaft Gottes unterordnet, und darum darf er mit Macht und Herrlichkeit regieren. So, und ein Großteil in der Erzählung der Samuel-Bücher handelt von dem König nach dem Herzen Gottes. Also dem König, dem menschlichen König, der Gott gefällt und den er dann über sein Volk Israel einsetzt. Ich habe das Thema der Predigt so formuliert: Weil Gott sein Volk liebt, hat er seinen König über uns eingesetzt, einen, der so ist wie wir und wie Gott selbst. Wir denken dabei natürlicherweise gleich an den menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Predigttext für heute, der führt uns Gottes Handeln mit seiner Vorschattung König David vor Augen. 2. Samuel 5 ist heute der Predigttext. Wer eine Bibel dabei hat, mag diesen Text aufschlagen. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel am Stück, sondern abschnittsweise. Zuerst die Verse 1 bis 5. Nun kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sagten zu ihm: Du bist doch unser eigen Fleisch und Blut. Schon früher, als Saul noch unser König war, hast du das Heer Israels im Krieg angeführt. Und der Herr hat dir zugesagt: Du sollst künftig mein Volk Israel weiden. Du sollst der Anführer Israels sein. Nachdem die Ältesten Israels nach Hebron gekommen waren, schloss König David vor dem Herrn einen Bund mit ihnen in Hebron. Daraufhin salbten sie David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. 40 Jahre lang war er König. In Hebron war er 7,5 Jahre König über Juda. In Jerusalem war er 33 Jahre König über ganz Israel und Juda. Lasst mich kurz die Geschichte der Samuel-Bücher nacherzählen, bis zur Krönung hier in Kapitel 5. Die Samuel-Bücher beginnen mit der Geburt des Propheten und Richter und Priester Samuel, ungefähr 1100 vor Christus. Das ist der Anfang der Samuel-Bücher. Und die Samuel-Bücher enden mit der Herrschaft Davids über Israel bis etwa 970 vor Christus. Also ungefähr 120 bis 130 Jahre Geschichte Israels. Es gibt in den Samuel-Büchern drei menschliche Hauptakteure. Samuel, Saul und David. Mit Samuel wird das Ende der Richterzeit eingeläutet. Ich glaube, da gab es auch die ein oder andere Predigt drüber, über das Richterbuch. Da gibt es auch so einen Leitvers. In jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Da wurde so ein Problem genannt. Ne? Es gab keinen König nach dem Herzen Gottes in Israel. Darum ging das Volk seinem eigenen Willen nach. Samuel, wie er uns geschildert wird, so im ersten Drittel des ersten Samuelbuches, er ist ein vorbildlicher Anführer des Volkes, er vertraut auf Gott, er dient dem Volk als Prophet und Priester. Und dann ist es das Volk Israel, das ihn darum bittet, er möge über es einen König einsetzen, wie das bei den anderen Völkern auch üblich sei. Die Israeliten fragen dabei nicht, ob der König als Stellvertreter Gottes für das Volk taugt, sondern sie wollen einfach einen König haben, der ihnen vermeintlich Sicherheit gibt im Kampf gegen die anderen Völker. Samuel salbt dann im Auftrag Gottes einen Mann aus dem Stamm Benjamin, einen gewissen Saul, zum König über Israel. Die Zeichen, ob dieser Saul denn Gott gehorchen würde, stehen von Anfang an schlecht. Saul ordnet sich an entscheidenden Punkten nicht Gott unter, sondern tut seinen eigenen Willen. Darum verwirft Gott ihn, ohne ihn aber zu töten oder sonst irgendwie ihm seine Königswürde zu nehmen. Noch während Saul regiert, bestimmt Gott durch Samuel einen anderen Mann zum König aus dem Stamm Juda, einen gewissen David. Das geschieht erst einmal heimlich, so dass Saul davon nichts bemerkt. Dann kommt David an den Königshof von Saul und dient ihm fortan als Heerführer. David zeigt sich als außerordentlich erfolgreich, als es darum geht, gegen den damaligen Hauptfeind, die Philister, Krieg zu führen. Bald ist David im Volk beliebter als Saul, so dass dieser eifersüchtig wird. Er trachtet David nach dem Leben, so dass dieser fliehen muss. Mehrmals bekommt David die Möglichkeit, Saul umzubringen. Aber er verzichtet darauf. Er weiß, dass die Jahre der Flucht eine Erziehungsmaßnahme Gottes sind. David soll lernen, sich der Herrschaft Gottes unterzuordnen und auf den Tag zu warten, an dem Gott ihm den Weg zum Königtum in Israel freimacht. David befindet sich jahrelang auf der Flucht, aber sein Bekanntheitsgrad nimmt nicht ab. Einige hundert Männer schließen sich ihm an. Sie bilden eine feste Gefolgschaft. Und dann kommt die Zeit, in der Gott sein Gericht über Saul vollendet. In einer Schlacht gegen die Philister findet er den Tod. Und damit ist die Tür zum Königsthron für David geöffnet. David siedelt sich in Hebron, einer Stadt im Gebiet von Juda, an. Dann kommen die Stammeskollegen aus Juda zu ihm und salben ihn zum König über sich. Es folgt darauf eine kurze Zeit der Rivalität zwischen David und den Anhängern Sauls. Da aber David sich auch hier weise verhält und auf jede unnötige Gewalt verzichtet, gewinnt er schließlich das Vertrauen aller Stämme Israels. So, und hier setzt unser Predigttext, 2. Samuel Kapitel 5 ein. Da kommen also Vertreter aus allen Stämmen Israels zu David nach Hebron und wollen ihn als König über sich salben. Und sie selbst führen mehrere Gründe dafür an. Der erste Grund: David ist wie sie ein Israelit, der von Abraham, Isaak und Jakob abstammt. Der zweite Grund: er hat schon früher, als er noch Saul diente, das gesamte Heer Israels erfolgreich im Krieg angeführt. Da gab es dieses Sprichwort in Israel, ne? Saul hat seine 1000 erschlagen und David seine 10.000. Der dritte Grund, warum sie ihn zum König ernennen wollen: sie erkennen an, dass Gott selbst David das Königtum in Israel zugesagt hat. Und dann wird in Vers 3 berichtet, dass David in Gegenwart Gottes einen Bund mit dem Volk schließt, auf dessen Grundlage sie ihn zum König über sich salben. Und hier ist die Rede von einem Bund, den David mit den Vertretern der Stämme Israels schließt. Und die Initiative scheint hierbei von David ausgegangen zu sein. Was ist die Bedeutung dieses Bundes? David entschließt sich, die Königswürde nicht mit Gewalt an sich zu nehmen, sondern er sagt sich, er sagt dem Volk: ja, es gibt diese Zusage Gottes, dass ich euer König werden soll. Ich will das aber nicht mit Gewalt durchsetzen. Ich will mit euch einen Bund schließen. In diesem Bund werde ich bestimmte Verpflichtungen eingehen, dass ich mich als ein König erweisen will, der Gott gefällt. Und ihr werdet euch dann dazu verpflichten, dass ihr euch meiner Königsherrschaft unterordnet. Und auf dieser Grundlage soll dann so etwas wie eine Königsdynastie gegründet werden. Dann wird nicht immer wieder darüber verhandelt, was ist, wenn David gestorben ist, wer wäre dann König? Ja, nach David wird jemand König, einer von seinen Söhnen, den David dazu ernennen wird. Erbdynastie. Das sind die Dinge, die dann hier in diesem Vertrag festgelegt werden. Möglicherweise hat David in diesen Bund Anordnungen aus dem Königsgesetz aus 5. Mose 17 einfließen lassen. Danach sollte das Volk anerkennen, dass er der von Gott erwählte König sei. Aber vor allen Dingen hat David wahrscheinlich auch Dinge übernommen, die seine Macht einschränken. 5. Mose 17 heißt es von Vers 18: wenn der König den Thron bestiegen hat, muss er sich dieses Gesetzbuch abschreiben, das 5. Buch Mose, das die Priester aus dem Stamm Levi aufbewahren. Ne? Der König selber soll sich diese Schriftrolle holen und sie dann mühsam, Buchstabe für Buchstabe, auf seine eigene private Schriftrolle abschreiben. Er soll die Abschrift stets greifbar haben und alle Tage darin lesen. So lernt er, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten und alle Gebote dieses Gesetzbuches sorgfältig zu beachten. Das wird ihn davor bewahren, auf die anderen Israeliten, die doch seine Brüder sind, herabzusehen und sich über Gottes Weisung hinwegzusetzen. Dann wird er lange über Israel herrschen und seine Nachkommen ebenso. Also das scheinen die Elemente gewesen zu sein, die David selber in diesen Bund mit Israel mit hineingenommen hat. Also wenn David sich als guter König erweisen wird, dann wird er sich nicht über seine Landsleute erheben, sondern er wird sie in Liebe und Fürsorge schützen und leiden. Er wird sich selbst als Vorbild dafür hinstellen, was es heißt, als Ebenbild Gottes zu leben und Gott mit seinem Leben zu verherrlichen. Das ist Das ist eine ähnliche Erwartung, die wir als Volk gegenüber unserer Regierung haben. Dass wir denken, also die erlassen Gesetze und die Gesetze sind in der Regel zum Wohl des Volkes und irgendwie erwarten wir, dass die selber sich auch dran halten. Im Predigtext wird dann von Vers 6 an ein weiterer Meilenstein in der Geschichte Israels berichtet, nämlich die Einnahme der künftigen Hauptstadt Jerusalem. Ich lese die Verse 6 bis 10. Danach zog David mit seinen Kriegsleuten vor die Stadt Jerusalem gegen die dort wohnenden Jebusiter. Sie sagten zu David: Du wirst hier nicht hereinkommen. Selbst Blinde und Lahme könnten sie gegen dich verteidigen. So sicher waren sie, dass David nicht in die Stadt eindringen würde. Aber David eroberte die Festung Zion, welche die Stadt Davids ist. David sagte damals: Wer die Jebusiter besiegen will, muss durch den Wasserschacht in die Stadt eindringen. Sie sind mir verhasst. Deshalb sagt man, die Blinden und Lahmen dürfen nicht ins Haus kommen. David machte die Festung zu seiner Residenz und gab ihr den Namen Davidsstadt. Er baute sie ringsherum aus, vom Milo statt einwärts. David wurde immer mächtiger, weil der Herr, der Herrscher der Welt, mit ihm war. Ja, die Stadt Jerusalem kommt hier jetzt auch zum ersten Mal besonders in den Blick. David möchte offensichtlich Jerusalem angreifen, um die Stadt zu seinem Regierungssitz zu machen. Und die Stadt mag für ihn deshalb so gelegen erscheinen, weil sie zu jener Zeit noch zu keinem der Stämme Israels gehört. Jerusalem ist gewissermaßen neutral. Sie wird von keinen Israeliten bewohnt, sondern dort leben noch ursprüngliche Einwohner Kanaans, Jebusiter. Das heißt, wenn David diese Stadt einnimmt, nimmt er sie keinem der Stämme Israels weg und sagt dann so: Das ist jetzt meine Hauptstadt. Zudem liegt die Stadt ziemlich zentral in Israel, ein wenig nördlich vom Stammesgebiet Judas. Der Erzähler berichtet davon, dass die Einwohner Jerusalems sich ziemlich sicher vorkommen. Die Stadt liegt wie eine Festung auf einem Bergplateau. Sie ist von außen schier uneinnehmbar. Die Einwohner verspotten David daher mit dem Hinweis, dass selbst Lahme und Blinde sie gegen ihn verteidigen könnten. Und doch vermag David, die Stadt einzunehmen. Die Eroberung wird gar nicht groß berichtet. Vers 7 heißt es: David eroberte die Festung Zion, welche die Stadt Davids ist. Das ist das erste Mal, dass in der Bibel der Ort Zion genannt wird. Die Bedeutung des Namens ist unklar. Jedenfalls bezeichnet er Jerusalem als Festung. Wichtig ist die Feststellung am Ende von Vers 7, die Festung Zion ist die Stadt Davids. Die Stadt soll nicht irgendeinem Stamm Israels gehören, der sich dann mit dieser Stadt brüstet, sondern diese Stadt soll der Sitz des Königs sein, der über alle Stämme Israels regiert. Später im Alten und dann auch im Neuen Testament wird Zion zum Sinnbild für den Berg oder die Stadt, von wo aus Gott über die ganze Welt regiert. Ja, wie David die Stadt erobert hat, dazu äußert sich nur kurz Vers 8. Er hat die Stadt nicht über die Mauer angegriffen, sondern er ist mit seinen Leuten irgendwie anders hineingelangt, wahrscheinlich über so einen Wasserschacht. David äußert im Vorfeld seinen Unmut über die Jebusiter: Sie sind mir verhasst. Und von diesem Ausspruch Davids ausgehend wird dann berichtet, hat sich ein Sprichwort entwickelt, die Blinden und Lahmen dürfen nicht ins Haus kommen. Mit dem Haus ist wahrscheinlich der spätere Königspalast von David gemeint. Wahrscheinlich gab es ja Überlebende bei der Einnahme der Stadt Jerusalem, also einheimische Jebusiter, die durften dann hinterher nicht in den Königspalast von David. Sie sollten kein Anrecht haben, vor den König Israels zu treten. Wahrscheinlich wollte David auch andeuten, dass solche Leute in der Stadt Jerusalem nichts mehr verloren hatten. David baut diese Stadt als Festung aus. Vers 10 fasst den Erfolg dann in der nächsten Zeit zusammen. David wurde immer mächtiger, weil der Herr, der Herrscher der Welt, mit ihm war. Mit anderen Worten, dass David die Stadt Jerusalem zur Hauptstadt gemacht hat und dass sie die Stadt des Königs genannt wird, wird von Gott gut geheißen. Gott schenkt David Gelingen in seinem Vorhaben, sodass er immer mächtiger wird. Ja, wir haben hier 2. Samuel 5 einen Text, wo drei Elemente des Alten Testamentes fast zum ersten Mal auftreten. Also einmal die Stadt Jerusalem, dann der Berg Zion taucht zum ersten Mal als Motiv auf und jetzt als drittes taucht nicht zum ersten Mal, aber vielleicht zum dritten Mal der Name der Herr Zebaoth auf. Es gibt manche Bibelübersetzungen, da wird das so einfach so wiedergegeben. Der Herr Zebaoth. Manche Übersetzungen bringen das so wieder, der Herr der Herrscharen oder der Herr der Herrscher der ganzen Welt. Vielleicht hier nur so ein Hinweis darauf, welche Bedeutung dieser Name wahrscheinlich hat. Dieser Name Herr Zebaoth wird in den Samuelbüchern ungefähr 10-mal verwendet und immer an Stellen, wo es um einen Wechsel, um einen Machtwechsel in Israel geht, den Gott selber als höchster König herbeiführt. Es gibt in den Samuelbüchern, wenn man so will, 3 Machtwechsel. Der erste, da wird der Priester Eli ersetzt durch den Priester und Propheten Samuel. Der zweite Übergang, von Samuel zu Saul, also vom Priestertum und Prophetentum hin zum Königtum. Der dritte Machtwechsel von Saul zu David. Und immer wenn solche Dinge passieren, ist es Gott, der als höchster König im Verborgenen wirkt. Der Name Jahwe Zebaoth unterstreicht also, dass Gott der höchste König in Israel ist, der seine Herrschaft unwiderstehlich ausbreitet. Und weil David sich ihm unterordnet, hat Gott seine Freude daran, auch ihm mit Macht und Herrlichkeit auszuzeichnen. Die Verse 11 und 12 schildern dann, wie David in seiner Herrlichkeit bekannt wird. Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und mit ihnen Zedernholz, Zimmerleute und Steinmetzen. Die bauten David ein Haus. Daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte. Das ist der Leitvers hier in diesem Kapitel. Ach, jetzt ist er weg. Vorhin stand er schon dran. 2. Samuel 5, Vers 12. Daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte. Was dann auch in der Größe Davids noch beschrieben wird, ist seine Großfamilie, die Verse 13 bis 16. Nachdem David von Hebron nach Jerusalem gezogen war, nahm er sich noch weitere Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem. Noch mehr Söhne und Töchter wurden ihm geboren. Die Söhne, die ihm in Jerusalem geboren wurden, waren Schamua, Schobab, Nathan, Salomo, Jifar, Elishua, Nefeg, Jafia, Elishama, Eljada, Eliphelet. Dieser kurze Bericht wirft ein zwiespältiges Licht auf David. Auf der einen Seite ist seine Großfamilie, insbesondere seine vielen Nachkommen, Ausdruck von Gottes Segen. Also im Alten Testament insbesondere ist es immer so, wenn irgendwo viele Nachkommen sind, ist es ein Segen Gottes. Aber auf der anderen Seite wird im Königsgesetz, 5. Mose 17, klar gesagt, dass der König Israels nicht viele Frauen haben soll. Er darf viele Nachkommen haben, aber nicht viele Frauen. Und die weitere Geschichte in Davids Familie zeigt dann, dass er, David, der Streitigkeiten unter seinen Söhnen nicht Herr werden konnte. Das war schon in der Familie Jakobs so gewesen. Jakob, 4 Frauen, 12 Söhne. Und Jakob war ziemlich hilflos, als diese 12 Söhne sich untereinander zerstritten haben. Diese Schattenseite von David wird aber hier in Kapitel 5 nicht weiter thematisiert, sondern in den Versen 17 bis 25 werden noch 2 Schlachten geschildert, die David gegen die Philister, den damaligen Hauptfeind Israels, geführt hat. Vers 17, als die Philister erfuhren, dass David zum König von Israel gesalbt worden war, kamen sie mit ihrem ganzen Heer, um David aufzuspüren. Er aber hörte davon und kam rechtzeitig in seine Festung hinab. Der Erzähler berichtet die Ereignisse wahrscheinlich nicht so, wie sie nacheinander geschehen sind. Der Angriff der Philister geschah wahrscheinlich, bevor David Jerusalem als Hauptstadt eingenommen hat. Er war ja schon vorher in Hebron zum König über Juda ernannt worden. Dann hat er den Bund mit ganz Israel geschlossen. Und davon scheinen die Philister Wind bekommen zu haben. Saul, der ist weg. Ach, jetzt haben die Israeliten einen neuen König bestimmt, den David. Die Philister hatten zu der Zeit noch die Oberhand in den meisten Gebieten von Israel. Die Festung, in die David sich zurückzieht, ist wohl irgendwo im Bergland. Es ist also nicht Jerusalem, sondern irgendwo im Bergland, wo David sich aufgrund seiner Flucht vor Saul besonders gut auskannte. In den Versen 18 bis 21 wird dann Folgendes berichtet. Die Philister breiteten sich im Tal von Rephaim aus. Daher fragte David den Herrn, soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Der Herr antwortete, greif sie an, ganz gewiss gebe ich sie in deine Hand. David kam nach Baal Perazim und dort schlug er sie. Er sagte, wie Wasser einen Damm durchbricht, hat der Herr die Reihen meiner Feinde durchbrochen. Deshalb erhielt der Ort den Namen Baal Perazim. Die Philister ließen dort ihre Götterbilder zurück und David und seine Männer nahmen sie mit. Hier wird die erste Schlacht beschrieben, die David als König von Israel angeführt hat. Und Gott schenkt David einen beeindruckenden Sieg, bei dem das scheinbar unterlegene Heer gegen die Philister gewinnt. Von einem ganz offensichtlich übernatürlichen Eingreifen, das Gott hier getan hat, wird nichts berichtet. Aber David ist sich darüber im Klaren, dass es nicht normal gewesen ist, dass er mit seinen wenigen Leuten das Heer der Philister in die Flucht schlagen konnte. Im Andenken an diese Schlacht nennt er den Ort des Sieges Baal Perazim. Das bedeutet so viel wie der Herr bricht durch. Also Gott selber hat das Heer Israels als Werkzeug benutzt, um die Schlachtreihen der Philister mit Leichtigkeit zu durchbrechen. Von Vers 22 wird die zweite Schlacht geschildert. Noch einmal zogen die Philister herauf und breiteten sich wieder im Tal von Rephaim aus. David befragte wieder den Herrn und der antwortete ihm, trete ihnen nicht in offener Schlacht entgegen, sondern umgehe sie und falle ihnen bei den Pappeln in den Rücken. Sobald du ein Geräusch hörst, wie wenn jemand durch die Baumwipfel schreitet, mach dich bereit, denn dann ist der Herr vor dir her in die Schlacht gezogen, um das Heer der Philister zu besiegen. David befolgte die Weisung des Herrn. Er besiegte die Philister und trieb sie von Geba bis nach Gezer zurück. Hier in der zweiten Schlacht wird die Bedeutung Davids als Anführer Israels noch stärker in den Hintergrund gestellt. Gott selber ordnet hier eine andere Strategie an. Vielleicht nebenbei noch bemerkt, Gott gebraucht hier Strategien, wie sie im Krieg eben üblich sind. Auch Täuschen und Tarnen gehört dazu. Also so sehr begibt Gott sich hier auf die menschliche Ebene. Ja, die Israeliten sollen ein Täuschungsmanöver durchführen, anstatt dass sie sich den Philistern in offener Schlachtreihe stellen, tun sie erstmal so, als würden sie nicht noch einmal gegen sie kämpfen wollen. Machen dann einen Bogen um das Heer der Philister und fallen ihnen dann in den Rücken. Und Gott selber kündigt an, dass er ihnen ein Zeichen geben wird. Er wird wie ein riesiger Krieger in Sturmböen durch die Wipfel von Bäumen schreiten, sodass es mächtig rauscht. Und dann werden die Israeliten erkennen, so jetzt soll's losgehen, jetzt werden wir gegen die Philister anrennen. David wartet das von Gott erwähnte Zeichen ab und treibt dann die Philister zurück bis in die Küstenebene. In beiden Schlachten bewährt sich David als König, der sich dem Befehl Gottes unterordnet und so zum Segen für das Volk Israel wird. Hier ist David das Gegenteil von Saul. Nachdem Saul zum König berufen worden war, hat er an entscheidenden Punkten das getan, was er selber für richtig hielt, anstatt auf die Weisung Gottes zu warten. Gott hat sich entschlossen, David als sein Werkzeug zu gebrauchen, durch den er die Vorherrschaft der Philister in Israel bricht. Sein Volk Israel soll sich im verheißenen Land seiner gnädigen Herrschaft erfreuen. David ist ein König zum Wohle des Volkes Israel, indem er sich Gott bereitwillig unterordnet. Und indem die Israeliten sich David unterordnen, vertrauen sie sich der gnädigen Herrschaft Gottes an. Weil Gott sein Volk Israel liebt, hat er damals seinen König über sie eingesetzt, einen König nach seinem Herzen, König David. So viel jetzt zu diesem Text aus dem Alten Testament, 2. Samuel 5. Dabei können wir natürlich nicht stehen bleiben. David ist eine Vorschattung eines größeren Königs. Weil Gott uns als sein Volk liebt, hat er seinen König, Jesus Christus, über uns eingesetzt. Einen, der so ist wie wir und wie Gott selbst. Ich nehme hier meinen Ausgangspunkt bei Vers 12 aus 2. Samuel 5. Daran erkannte David, dass der Herr ihn als König über Israel eingesetzt und sein Königtum um seines Volkes Israel willen erhöht hatte. In diesem einen Vers werden drei Parteien, so nenne ich es mal, genannt. Gott, Israel als Volk und David als König. Das ist so eine Art Beziehungsdreieck. Gott hat über Israel seinen König David eingesetzt, um es zu segnen. Und all das findet im neuen Bund seine Erfüllung in einem neuen Beziehungsdreieck. Da haben wir Gott, den Vater, da haben wir Jesus Christus als König und wir haben die christliche Gemeinde als das Volk Gottes aus jüdischen und nichtjüdischen Gläubigen. Weil Gott uns liebt, weil Gott dich liebt, hat er seinen lieben Sohn als König eingesetzt. Ich habe das schon ein paar Mal thematisiert, dieses Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, kann man singen, weil es eine gute letzte Strophe hat. Aber einfach so davon zu reden, ne? Welch ein Freund ist unser Jesus, das kann man ganz in den falschen Hals kriegen. Viel wichtiger für dich ist, dass Jesus der von Gott eingesetzte barmherzige König ist. Du brauchst einen gnädigen König, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Weil Gott uns liebt, hat er seinen lieben Sohn über uns als König eingesetzt. Und jetzt gibt's noch eine Ebene, wo wir einen Vergleich herstellen können. Hier in 2. Samuel 5, da werden Siege geschildert, die Gott durch David für Israel erringt. Siege über die Philister. Welche Siege hat Gott durch Christus für uns errungen? Wer sind die Philister für uns? Das sind nicht nur Mächte dieser Welt. Das sind nicht nur Menschen oder Institutionen, die sich gegen die christliche Gemeinde stellen, sondern das sind Mächte der unsichtbaren Welt, die hinter allen sichtbaren Feinden stehen. Der Apostel Paulus beschreibt diesen Sieg Gottes, den er in Christus für uns errungen hat, auf wunderbare Weise. Da haben wir schon in der Schriftlesung vorhin einiges von gehört. Ich lese nochmal aus Epheser 1 von Vers 18. Da schreibt Paulus: Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung er euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Gläubigen, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität und Einfluss ausübt, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Was für Aussagen. Jesus ist der gekreuzigte Herr und König. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat am Kreuz die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen. Dann hat Gott ihn von den Toten auferweckt und zum höchsten König eingesetzt. Jesus bestimmt jetzt schon die Geschicke in dieser Welt. Jesus steht über Putin. Jesus steht über Trump. Jesus bestimmt den Ausgang der kommenden Bundestagswahl. Alles geschieht nach seinem Willen, zum Wohle seiner Gemeinde. Das steht fest. Daran ist nicht zu rütteln. Alles geschieht nach seinem Plan. Auch alles in deinem persönlichen Leben steht alles unter der Herrschaft von Christus. Das Volk Israel konnte unter König David den Frieden im Land Israel erfahren. Wir als Gemeinde erfahren den Frieden mit Gott in einem größeren Ausmaß, weil Christus als auferstandener Herr der Ort der neuen Schöpfung ist. Wie kann das sein? Insbesondere der Apostel Paulus spricht davon, welchen Ort es gilt zu betreten, um gerettet zu werden. Also welchen Ort muss man aufsuchen, um gerettet zu sein? Der Ort heißt Christus. Also alles, was Gott je zugesagt hat an ewigem Leben, Vergebung der Sünden, das haben wir in Christus. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was heißt in Christus? Wie komme ich da rein? Durch den Glauben. Indem du dein Leben Jesus Christus als König und Retter anvertraust, versetzt Gott dich in den Herrschaftsbereich seines lieben Sohnes. Wie kann Jesus so eine große Person sein? Also, dass quasi eine ganze neue Schöpfung in ihm angesiedelt ist. Und die Antwort ist, er ist der menschgewordene Sohn Gottes. Er hat göttliche Würde. Und darum ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass eine ganze neue Schöpfung und eine ganze neue Menschheit in ihm angesiedelt ist. Und wenn man so will, er ist der riesige Tempel der neuen Schöpfung. Und wenn Jesus wiederkommt, dann kommt der ganze Himmel zu uns auf die Erde und verwandelt diese Welt in eine neue Erde. Eine wunderbare Aussicht. Wenn Jesus wiederkommt, wird er uns leiblich von den Toten auferwecken. Dann werden wir zusammen mit ihm, der unser König ist und der uns seine Brüder und Schwestern nennt, mit ihm zusammen werden wir für immer in einem neuen Himmel und einer neuen Erde herrschen. Weil Gott uns liebt, weil Gott dich liebt, hat er seinen Sohn Jesus Christus als König über uns eingesetzt. Dieser König, der ist wie wir, wahrer Mensch. Und er ist wie Gott, Gott selbst. Amen.